Herzlich willkommen beim Podcast von datenschutzgeschichte.de. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, die Datenschutzgesetze und staatliche wie auch private Datenschutzaufsicht sind nicht vom Himmel gefallen. Dahinter stehen Menschen, die sich seit den 70er Jahren für den Datenschutz in Deutschland und der Welt einsetzen. Das Videoprojekt Datenschutzgeschichte will diese spannende Entwicklung rechtzeitig festhalten. Wir besuchen dafür als Mitarbeiter des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein die wichtigsten Personen der Datenschutzgeschichte in Deutschland, um zu erfahren, wie sie diese Zeit erlebt und was sie getan haben. Wir fragen auch, wie sie die aktuelle Situation sowie die Zukunft des Datenschutzes einschätzen. Weitere Videos und Audiobeiträge finden Sie auf www.datenschutzgeschichte.de. Für die heutige Folge war Martin Ross zu Besuch bei Dr. Falk Peters. Dr. Falk Peters promovierte 1981 bei Professor Simitis über Arbeitnehmerdatenschutz, arbeitete als Rechtsanwalt für führende Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik und ist derzeit Lehrbeauftragter für Rechtsinformatik der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus.
Herr Dr. Peters, vielen Dank, dass ich zu Ihnen kommen durfte, damit wir ein Interview machen, und zwar über Datenschutz. Sie haben einen besonders tiefen Einblick in das private und öffentliche Organisationsgefüge in Deutschland seit 30 Jahren. Und das obendrein mit einem vermutlich tief imprägnierten Datenschutzhintergrund. Mhm. Zunächst meine Frage, wie kamen Sie zum Datenschutz? Sah es Ende der 70er Jahre danach aus, dass man als Jurist Karriere unter dem Thema Datenschutz machen kann?
Zum Thema Datenschutz kam ich dadurch, dass mich der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes selbst mit der Aufgabe des Arbeitnehmerdatenschutzes betreut hat.
Wer war das damals?
Das war Heinz-Oskar Vetter. Mhm. Und ich habe dann ab 1974 vier Jahre lang das Datenschutzthema für den DGB-Bundesvorstand betreut. Wenn ich sage betreut, dann heißt das, dass das nicht nur rechtliche Ausführungen waren, sondern vor allem schon der Blick auf die zu ahnende Dynamik der informationstechnischen Entwicklung. Damals gab es ja keine PCs, aber die Großrechner, die damals in der Wirtschaft schon eingesetzt wurden und später schon auch in der öffentlichen Verwaltung, zuerst wohl beim Bundesverteidigungsministerium, zeigten, dass es Probleme geben könnte, so im Übrigen auch die Formulierung von Politikern, mit der Frage der Objektstellung der Menschen durch die personenbezogene Datenverarbeitung.
Das ist aber eine komplizierte Formulierung. Objektstellung?
Oder? Die Objektstellung von Menschen ist eine Formulierung aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses in den Entscheidungen, auch schon bevor wir den Datenschutz als Politikum hatten, schon mal als zentralen Begriff genommen für die Frage, wann macht Technik den Menschen sozusagen in gewisser Weise ja, würdelos. Mhm. Die Informationstechnik hat ja Ende der 60er Jahre die Bundesregierung, und zwar insbesondere den damaligen Bundesinnenminister Genscher, dazu gebracht, dieses Thema in der Bundesregierung nun sozusagen zur Chefsache zu machen. Und er war derjenige, der dann mit Unterstützung natürlich der Administration so weit gebracht hat, dass wir dann in den Folgejahren Entwürfe zum Datenschutz hatten, auf der Bundesebene, die dann 1977 in die gesetzliche Regelung mündeten.
Was war damals das leitende inhaltliche Paradigma des Datenschutzes? Ging es um die Würde?
Also Artikel 1 und 2 stehen ja bei allen Datenschutzentscheidungen des Bundesverfassungs im Zentrum. Ja. Das Bild, das an dem man sich orientierte, war damals ganz klar allgemein der übermächtige Staat und der ohnmächtige Mensch in den verschiedenen Rollen. Es gab allerdings schon damals, wie zum Beispiel mein verehrter Doktorvater nie nachgelassen hat zu erwähnen, die Befürchtung, dass man den anderen Bereich, nämlich den der Wirtschaft, zu wenig betrachtet. Jetzt, nach vielen Jahrzehnten, ist klar, dass es gar nicht um den Staat nur ging und um den einzelnen Bürger, sondern dass es darum geht, dass Großorganisationen allgemein für die informationelle Selbstbestimmung des Menschen zumindest problematisch, wenn nicht gar gefährlich werden können. Mhm. Die Skandale des letzten Jahres haben, das weiß ich aus persönlichen Gesprächen, Politiker, auch hohe Leute in der Administration, in Wirtschaft und Verwaltung nicht nur nachdenklich, sondern auch unmutig oder gar zornig gemacht. Mhm. Und wenn ich jetzt mal diesen Begriff sage, des Opt-in-Verfahrens, den kannten wir vor 2 Jahren gar nicht. Der besagt, dass jegliche personenbezogene Datenverarbeitung vorher der Zustimmung des Betroffenen bedarf. Der Jurist weiß, dass die Zustimmung 2 Formen hat. Die Einwilligung ist die vorherige Zustimmung und die Genehmigung ist die nachträgliche Zustimmung. Wenn überhaupt der Betroffene etwas erfuhr, bisher erfuhr er es im Nachhinein und bei ihm lag dann die Notwendigkeit, aktiv zu werden. Stellen Sie sich das vor, das schafft er ja gar nicht.
Großorganisationen unterlaufen ja strukturell latent sowohl den Markt als auch die Gewaltenteilung und auch, sagen wir, auch ein wissenschaftliches Ethos wird unterlaufen, wenn die Forschungsergebnisse einfach sehr vielversprechend sind.
Also dieser Aspekt, den Sie gerade hervorheben, ist durchaus relevant. Ich würde fast sagen, der Datenschutz bezweckt so etwas wie eine gesellschaftliche Balance of Power.
Ja.
Und die sehe ich am besten gewahrt bis auf den heutigen Tag bei unserer Justiz. Ich habe, was meine Befassung mit dem Datenschutz betrifft, noch nie eine so, wenn ich das Wort Interessenfreiheit mal jetzt benutzen darf, eine so interessenfreie, das heißt objektive Behandlung von Datenschutzfragen erlebt, wie bei unseren Gerichten. Und eines steht ja völlig außer Zweifel, dass der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der dieses berühmte Volkszählungsurteil übrigens selbst verfasst hat, da eine Leistung vollbracht hat, die auch in der großen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts fast ihresgleichen sucht.
Sagen Sie doch nochmal den Namen.
Bender.
Ja.
Und Ernst Bender hat damit einen, vor allen Dingen, weil er den zwar schon vorher existierenden Begriff des informationellen Selbstbestimmungsrechts dort aber sozusagen richtig prominent gemacht hat in diesem Urteil und dadurch, dass er betont hat, es bedarf über normative Regelungen, über präskriptiv normative Regelungen hinaus organisatorischer und technischer Vorkehrungen, das habe ich noch genau im Kopf, um den Datenschutz gewährleisten zu können. Und das ist ja der Grund, warum ich manchmal in meinen Veröffentlichungen, wissenschaftlichen Veröffentlichungen, vor allen Dingen Computer und Recht, gesagt habe, warum macht der Gesetzgeber aus dieser eigentlich ihn verpflichtenden Auflage aus dem damaligen Urteil Nichts. Und dann sagt er, wir haben ja. Nein, sie haben nicht. Sondern diese Kasuistik steht seit 1977 unverändert drin. 1977, wie ich schon sagte, hatten wir die Host-Terminal-Systeme, also die großen Rechner. Und da konnten sie meinetwegen noch sagen, Zugangskontrolle, also Tür abschließen. Keiner hat in dem Raum, das ist ja lächerlich heute, nicht wahr? Und dann fragt man sich natürlich bei der Informationsfrage, ja, was bleibt denn in der Welt der PCs oder noch kleiner, der Notebooks, demnächst Armbanduhren, mit denen sie mit den Netzen kommunizieren. Was heißt dann technische und organisatorische Vorkehrungen? Wer heute Datenschutz garantieren will, rechtlich, und es nicht nur bei Feigenblättern belassen will, muss technisches Organisationsrecht etablieren. Diesen Begriff habe ich zum ersten Mal gehört von meinem verehrten Professor Steinmüller in dem großen Hearing 1976. Schon da gab es die Befürchtung, dass präskriptiv-normative Regelungen nicht viel nützen werden, wenn denn irgendein Vorteil winkt. Wir wissen, wovon wir reden. Und dann ist es so gekommen, dass man trotz des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, was nun ganz deutlich nochmal darauf hingewiesen hat, da nichts getan wurde. Und wenn Sie mal, wie ich das ein paar Mal tun musste, einen Datenschutzprozess zu führen, dann gewinnen Sie den und müssen das Urteil vollstrecken. Mhm. Wie vollstrecken Sie ein obsiegendes Datenschutzurteil? Ich sage Ihnen, ich habe es damals, es ging gar nicht. 14 Tage später sagt mein Mandant zu mir, hören Sie, dieselben Daten laufen ja immer noch durch die Gegend. Mhm. Weil es wie gesagt, wenn man nicht die Kontrolle des Systems hat, hat man auch nicht die Kontrolle des Datenschutzes.
Was ist denn Ihre Kernidee? Sie nannten es technisches Organisationsrecht.
Ja.
Was ist die Kernidee daran? Inwiefern wäre das eine Lösung?
Also das technische Organisationsrecht, das mir vorschwebt und das ich im Laufe der Jahre mit Kooperatoren, also mit Partnern in Projekten, die ganz anderer fachlicher Provenienz sind, mal entwickelt habe. Dazu gehören übrigens Mathematiker, hauptsächlich Physiker, Diplom-Informatiker, auch Ingenieure, geht dahin, dass die datenverarbeitende Stelle und der Betroffene über eine Institution, die dazu sachlich ausgerüstet und personell ausgerüstet sein muss, ein Public Key Infrastructure Verfahren entwickelt, das heute für in Deutschland für niemanden ein Problem mehr wäre. Ich kenne nur noch junge Leute, also unter 30, die einen PC haben. Und dass die in ein solches PKI eingebunden sind und dann einfach die Frage kriegen, stimmen Sie zu, wenn wir das und das jetzt machen. Wenn ich Ihnen das jetzt erkläre, wird der Zuhörer davon nicht viel haben. Es ist übrigens nachzulesen in Computer und Recht 2001, Seite 576.
Sehr gut.
Das habe ich mit meinem, ich kann bald sagen Freund, Heinrich Kersten, einem hervorragenden Mathematiker, auch Privatdozent an der Technischen Universität Aachen, mal entwickelt. Es gibt auch andere Ansätze, mit denen ich aber bisher nichts zu tun hatte. Die Firma IBM, die ja noch sehr viel, ich scheue mich da überhaupt nicht, solche Namen zu nennen, weil ich diese Leute, die da Forschung machen, wirklich für unentbehrlich halte, was die gesellschaftliche Entwicklung in dieser Weise betrifft, die versuchen inzwischen über ganz neue Algorithmen die semantischen Aspekte von Information in den Griff zu kriegen.
Was heißt das? Was heißt das, semantische Information? Das heißt Bedeutung, also mehr, was normalerweise ein Computer kann, sozusagen richtig. Bedeutung in den Griff zu kriegen. Was heißt das?
Sehen Sie, ich will nicht zu sehr in die Informationstheorie gehen, aber ich darf Ihnen eben sagen, die Information hat folgende Aspekte. Den syntaktischen Aspekt, das ist alles das, was zähl- und messbar ist an der Information. Ja. Das ist das, was der Computer gebrauchen kann. Die für die Menschen wichtigste ist die Semantik, der semantische Aspekt. Und da fängt es an, da ist also die Information Nachricht. Und da fängt es an mit der Auslegung, Bedeutungsbeimessung, wie auch Interpretation, wie auch Sie das nennen wollen. Und da kommen Sie in die unendliche Auslegung. Mhm. Und bisher ist es für Rechner nicht möglich, auf diesem Felde irgendetwas zu leisten. Ich komme auf die dritte Ebene eben, das ist die pragmatische Ebene, die betrifft den Zweck der Information. Hängt auch sehr viel mit Bedeutungsbeimessung zusammen. Und die vierte ist die sigmatische, der sigmatische Aspekt, der betrifft das Verhältnis der Information zu dem, worüber sie informiert, also dem Ausschnitt der Realität. Uns interessiert am meisten, wenn wir die semantische Ebene betrachten, was kann man in der künftigen Entwicklung vom Rechner erwarten, was die Bedeutungsbeimessung betrifft.
Ja.
Und ich bin da ganz bestimmt nicht auf Ballhöhe, weil ich nicht in der Forschung drin bin und die Fragen, was können, weil es letztlich auf die Frage der Evolution der mathematischen Algorithmen hinausläuft, was können die inzwischen? Das sind natürlich Betriebsgeheimnisse aller, Forschungsgeheimnisse allererster Art. Aber ich habe irgendwo in einer wissenschaftlichen Zeitschrift gelesen, dass gerade IBM, um eben den Markt für die IT zu erhalten und das Interesse und die Befürchtung, meinetwegen aus der Ecke des Datenschutzes her nicht zu groß werden zu lassen, den sozusagen durch die IT-Organisation selbst zu garantieren und nicht vom Wohlverhalten der datenverarbeitenden Stelle abhängig zu machen. Sehen Sie, wenn ich Ihnen einen Vergleich geben darf, war in den 70er Jahren, was den Umweltschutz betraf, unsere Idee, ja, die kam wohl von mir, die Emission von Schadstoffen in Gewässer, also meinetwegen in den Rhein, ich saß ja damals in Bonn, nicht mehr von wirtschaftlichen Erwägungen abhängig sein zu lassen. Des Vorstandsvorsitzenden, der sagt, also das kostet uns viel zu viel, diesen ganzen Schmutz hier irgendwie zu verwalten oder paragraphengemäß zu entsorgen, sondern das zeigte das Beispiel Sandoz 1986 in einer erschreckenden Weise. Da hatten wir also genauso wenig Umweltschutzkultur, wie wir sie im Datenschutz jetzt in dieser Zeit hier offen liegen haben. Da haben dann, als das bei Sandoz in Basel passierte, haben die Kali-Bergwerke im Elsass, die BASF in Ludwigshafen und die hier in Leverkusen sitzende Chemiefirma, fällt mir gerade nicht ein,
Bayer.
Die haben gesagt, das ist ja prima, wenn der schon so dreckig ist, der Fluss, dann können wir unser Zeug auch reinlassen und das ja im Umweltschutz seit eh und je gewollte und auch verankerte Verursacherprinzip war außer Kraft gesetzt. Und da habe ich damals mal in einer Konferenz eben dieser interparlamentarischen Arbeitsgemeinschaft gesagt, Sie müssen anstreben, dass die Emissionen nur noch rechnergesteuert passieren. Und dass diese Programme geschrieben werden von Firmen, die sie für zuverlässig halten. Und wenn dann mal etwas an Fälschung passiert, sodass trotz dieser rechnergesteuerten Emission etwas passiert, was nicht hätte sein dürfen, dann hätten sie aber zumindest einen Tatbestand offen liegen, nämlich der, ja, ganz platt ausgedrückt, der Programmänderung. Und das genau, dieses Prinzip, denke ich, muss beim Datenschutz, weil wir reden ja heute über Datenflüsse, nicht? Also eben haben wir von dem Fluss Rhein, von dem Strom Rhein gesprochen, wo das Wasser, heute geht es über Datenflüsse und die sollen rechtmäßig sein. Und das können Sie nur machen, wenn Sie die Technik so gestalten, dass die IT das Organisationsweise und Funktionen der IT bereits selbst Ausdruck der berechtigten Datenschutzbelange der Betroffenen sind. Das ist nur das Prinzip.
Das ist das Prinzip. Was könnten Bestandteile dieses Prinzips sein? Könnte das zum Beispiel die Herkunftskennzeichnung sein? Das wäre eine Variante. Die zweite Variante, die auch diskutiert wird, wäre, man containert Daten.
Ja.
Zum Beispiel, in den Kopf einer Nachricht schriebe man vielleicht den Zweck hinein. Dann kommt die eigentliche Nutznachricht und zum Schlussteil vielleicht die Protokollierung darüber, der Nachweis darüber, was tatsächlich mit den Daten geschehen ist. Also sind es solche Modelle, in denen Sie denken?
Also das ist eine Version. Das Problem dabei ist, Sie brauchen jetzt schon, wenn Sie damit anfangen, eine ganz starke Formularisierung dieser ganzen Datenflüsse. Ja, und die müssen Sie irgendwie durchsetzen. Und dann, Sie wissen ja, wie schwer sich unser Gesetzgeber tut. Ich trete dafür ein, dass der diese Formulare selbst fertigt und dann zum Gesetz erklärt.
Das heißt, der Staat soll etwas vornehmen, das vor ihnen selber schützt. Das ist ja eine paradoxe Aufgabe.
Nein,
wie macht man das?
Der Rechtsstaat hat durchaus von Anfang an die Aufgabe, vor sich selbst zu schützen.
Ja.
Also das ist nicht irgendwie paradox.
Nichts Neues. Paradox ist es.
Also ich will mal so sagen, wir haben, seit wir diese Republik haben, immer den Gedanken im Kopfe, dass das, was Gesetz ist, nicht unbedingt Recht ist. Diese Geschichte kennen wir aus leidvoller Vergangenheit. Also die Väter unseres Grundgesetzes wussten sehr wohl, und das ist ja auch in unserem Grundgesetz getrennt, dass Gesetze verbrecherisch sein können, was sie auch leider in unserer Geschichte mal waren. Und wir wissen, dass der Rechtsstaat schon durch seine Existenz die Verpflichtung hat, vor sich selbst zu schützen. Und das ist der Grund, das habe ich neulich noch mal sehr schön bei einem Rechtsprofessor, der hier in Berlin lehrt oder gelehrt hat, gelesen. Es ist einmalig, dass eine Verfassung mit den Grundrechten anfängt. Das heißt, der einzelne Mensch steht im Mittelpunkt ganz am Anfang unserer Verfassung. Und erst nachdem die Grundrechte bis Artikel 19 nicht wahr vorbei, dann kommt erst der Staat dran. Bitte, da bin ich froh, das hier einmal hervorheben zu können. Und Sie wissen ja, dass sich im Laufe der Zeit, das ist auch ein rechtsstaatliches ja, ich sage ruhig mal Evolutionsergebnis, dass man den Begriff der sogenannten Drittwirkung der Grundrechte geschaffen hat. Und da ist der Witz, dass der Staat nicht nur die Aufgabe hat, die Würde des Menschen, also das Zentrale in seiner Existenz überhaupt zu schützen, sondern sie auch dann zu schützen, wenn die Bedrängung von anderen Großen kommt. Und damit ist hauptsächlich natürlich die Wirtschaft gemeint. Es gibt ja nur diese zwei Blöcke, nicht? Die unterteilen sich in viele Segmente, meinetwegen.
Ja. Die Objektivität der Grundrechte wird dann, wenn wir jetzt nochmal wieder auf Datenschutz kommen, das ist sehr, sehr spannend.
Ja.
Und das ist sehr, sehr relevant, was Sie sagen. Natürlich, selbstverständlich. Professor Forgot, ich weiß nicht, ob Professor für öffentliches Recht in Hannover, hatte mal versucht, von einer Subjektivierung der Zweckbindung zu sprechen. Das heißt, Zweck soll das sein, nicht was autoritär vom Staat dann festgelegt wird, sondern was vielleicht wir beide als Zweck unserer Handlung aushandeln. Wie weit kann das gehen? Kann man die Objektivität der Zweckbindung, kann man die in dem Sinne auflösen?
Also, wir haben ja im Prinzip zwei Erlaubnisgründe für die personenbezogene Datenverarbeitung. Einmal, und das ist das, was Sie gerade ansprechen, das Gesetz gestattet diese personenbezogene Datenverarbeitung. Und der zweite Erlaubnisgrund ist die Einwilligung, die Zustimmung des Betroffenen. Bei der zweiten Grund geht es um die Subjektivierung. Und das ist das, was heute, jetzt nach in dieser Zeit, wo die Stimmung sozusagen so ein bisschen so ist, dass der Datenschutz, ich will mal sagen, fast wieder fröhliche Urstände feiert, politisch, diese Einwilligung des Betroffenen, dieses Verfahren habe ich eben zu skizzieren versucht, dieses Opt-in-Verfahren, diese vorherige Zustimmung durch die Einrichtung eines großen Netzes, PKI, meinetwegen mit 280 Millionen Nutzern, gar kein Problem. Wir haben heute Netze, die viel, viel, viel mehr Informationen verarbeiten. Das hört sich jetzt ein bisschen dick an. Also bei den, ich sage mal, wie viele Wahlberechtigte haben wir, nicht wahr? Und heute hat ein Riesenprozentsatz, ich, da vorne stehen da hier in dem sogenannten Onliner oder Nonliner Atlas steht drin die Entwicklung, wie viele Menschen jetzt zu Hause sozusagen im Internet arbeiten. Und hätten Sie das, genauso wie wir dauernd überlegen, Wahlen über die Rechner abzuwickeln, können Sie dann, wenn der Betroffene irgendwie mit seinen Daten in eine Aktivität einbezogen werden soll, ihn einbeziehen? Der kann das dann folgendermaßen machen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, soll ich doch mit meinen Daten machen. Ich habe nichts zu verbergen. Der wird dann sich ein Programm reinschreiben, dass er sagt, ich sage immer ja oder so irgendetwas. Kann sein. Ja. Dann wird es andere geben, die sagen, ich sage immer nein. Es ist technisch und organisatorisch jedenfalls keine große Schwierigkeit mehr, ein solches PKI-Verfahren, also jetzt politisch Opt-in-Verfahren, also Einbeziehung des Betroffenen vorher, ob er einverstanden ist oder nicht, zu etablieren.
Das heißt, man kann dann die Zweckbindung auch objektiv lassen, weil wir die Einwilligung haben in der scharfen Variante des Opt-ins.
So ist es.
Wo die Einwilligung nicht erschlichen wird, wo sie nicht nachträglich aufgedrückt wird, wo sie nicht erzwungen wird, wo kein freiheitlicher Akt oder kein Willensakt hintersteckt, haben wir auf der, das ist die eine Seite, ja. Einwilligung, und die Zweckbindung muss für die objektive Rechtsordnung bleiben.
Als jetzt ist natürlich so, wenn Sie die objektive Zweckbestimmung der Datenverarbeitung, die in den Gesetzen drin steht, immer an die Einwilligung des Betroffenen hängen würden, dann hätten Sie folgenden Fall, dass der sozusagen immer bestimmen kann, was mit seinen Daten passiert. Und dann wären wir natürlich bald so weit, dass wir sagen könnten, also bitteschön, wir können einfach nicht mehr regieren. Dann würde man,
das kann nicht sein.
Das kann nicht sein.
Nein.
Dann würde man nämlich feststellen, wie unglaublich elementar die personenbezogenen Daten für das Funktionieren eines jeden Gemeinwesens was heute vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. Und da sage ich natürlich, weil wir natürlich personenbezogene Daten bei der Kriminalitätsbekämpfung und so weiter, können wir natürlich da nicht die Einwilligung des Einzelnen vorher einholen, ja. Dass man da auf eine Lösung kommt, die für diese Fälle eine Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten vorsieht. Dieser ist ja dem Gesetz genau verpflichtet. Der hätte nicht das Interesse des Betroffenen, dass er völlig rausbleibt. Wir haben ja heute bei den Datenschutzbeauftragten sehr weit, ich glaube schon fast überall in Deutschland, die Vereinigung mit dem Informationsfreiheitsbeauftragten, ja, in einer Person.
Ja.
oder in einer Funktion. Und das ist ja auch, auf der einen Seite kann man es vertreten, auf der anderen Seite sagt man, eigentlich soll der Datenschutzbeauftragte sozusagen das bisschen einschränken, diese ganzen Datenflüsse. Bei der Informationsfreiheit soll er umgekehrt...
Daran zeigt sich, dass der Datenschutzbeauftragte Kommunikationsmanager ist.
So ist es.
Er managt die Informationsflüsse.
So ist es.
Er verhindert nicht nur und er öffnet nicht nur.
Richtig. Und leider Gottes... Ich meine, er hat ja heute eine Funktion, die erst dann wirksam wird, wenn irgendwas passiert.
Das ist zu wenig.
Das ist zu wenig. Also er müsste, man sagt heute häufig, proaktiv tätig werden. Und da sage ich, wir hätten die guten Leute dafür. Wenn ich sage gute Leute, meine ich, nicht nur technisch oder rechtlich, sondern auch ethisch firm. Das ist eine ganz wichtige Sache. Denn das Recht ist Ethik, nicht wahr?
Noch eine These möchte ich ausprobieren an Ihnen. Wenn es heißt, ganz platt, meine Daten gehören mir, dann ist da auch ein Aspekt meiner informationellen Selbstbestimmung, meines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung zu sagen, dann kann ich sie auch verkaufen. Es ist eine Frage des guten Preises. Ist das ein Modell?
Also, die informationelle Selbstbestimmung müsste, das ist aber jetzt nur meine Meinung, müsste das Recht umfassen, die eigenen Daten nach eigenem Belieben zur Verfügung zu stellen, drücke ich mich mal etwas abstrakter aus.
Wo ist die Grenze aber dann?
Gar nicht. Wir müssen uns auch abgewöhnen, dass wir menschliche Gesellschaften bis zu einem Optimum von Gerechtigkeit oder Ordnung bringen können. Das Chaos in der richtigen Dosierung, die niemand kennen kann, gehört zur Gesellschaft. Und wir müssen da in dem Punkt durchaus zulassen, dass der sich selbst vielleicht irgendwie zu sehr schädigt. Genauso wie wir das beim Essen und Trinken ja sowieso auch zulassen. Dass dann mein Leib gehört mir. Wenn Sie heute in die Gegend gucken, wie viele Leute überernährt sind, dann wissen Sie, der macht mit seinem Körper auch, was er will. Und niemand würde sagen, hör mal, ich schreibe dir jetzt vor, was du essen darfst und wie viel du essen darfst, nicht wahr? Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, wenn wir uns darüber klar sind, dass man in einigen Fällen und meinetwegen, was die Wirtschaft betrifft, eigentlich als Grundsatz, sagt, wenn du mit meinen Daten was anfangen willst, hat es ja immer eigentlich denselben Zweck, dass du mir was verkaufen willst oder andere mir was verkaufen sollen, dass ich dann erst immer vorher gefragt werde. Mhm. Bei der Wirtschaft. Mhm. Denn die Wirtschaft ist ja nicht, hat ja nicht die Ordnungsfunktionen wie der Staat, der verfasst ist. Die Wirtschaft ist nicht verfasst.
Ja.
Beim Staat habe ich die Bedenken, ob das da, also mit seiner persönlichen Einwilligung, in extremen Fällen ja, bloß welche sind das, aber da könnte man daran denken, dass man zum Beispiel alle Behörden darauf verpflichtet, und da kommt immer irgendetwas Ungenaues rein, das ist, wir werden nie etwas völlig perfekt machen. Wenn Behörden sagen, das könnte Ärger geben, lassen Sie mal so sagen, ganz salopp, dass die dann sagen, okay, holen wir uns die Entscheidung des Datenschutzbeauftragten ein oder wenn der was erfährt, dass der sich von selbst einschalten darf. Mhm. Aber was tun wir heute und zwar über das gesamte Feld? Im Datenschutz haben wir keine eigentlich präventive Datenschutzpolitik noch nie gehabt. Wenn überhaupt, hebe ich jetzt mal extra lobend hervor, das war früher das Land Hessen und in der heutigen Zeit, seit geraumer Zeit, ist das Ihr Land Schleswig-Holstein. So habe ich das empfunden. Mhm. Aber wo haben sonst Datenschutzbeauftragte mal von sich aus zum Beispiel etwas erfunden, wo die ich denke mal an diese Parallelbehörde Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Da passiert ja eine Menge innovatives Zeug, technisch. Und das müsste der Datenschutz auch. Denn Datenschutz mit Paragraphen zu garantieren, ist irgendwie schon nicht mehr seriös.
Ich möchte nochmal Ihre Idee aufnehmen, weil Sie sagen Opt-in-Verfahren. Das heißt wirklich, man hat eine DSL-Verbindung, man hat eine Internetverbindung und man wird wirklich bei allen, das, die Schwelle muss man festlegen, bei allen relevanten Entscheidungen wird man real gefragt.
Richtig.
Stimmst du dem zu oder nicht?
Richtig. Und da, wo es nicht geht, den Betroffenen zu fragen aus nachvollziehbaren Gründen, also wenn Staatsorgane tätig werden müssen, weil es die Sicherheit des Staates verlangt, könnte man daran denken, gewissen Fällen die Realtime-Einschaltung des Datenschutzbeauftragten vorzusehen.
Ja, gut.
Das ist technisch gar kein Problem, organisatorisch auch nicht, es geht um den politischen Willen. Aber eines muss man sich bewusst halten. Jede Formalisierung, und der Rechner existiert bloß deswegen, weil wir formalisieren, jede Formalisierung hat Ausblendung von Realität zur Folge. Und Realität besteht in Interpretation von Realität. Und die liegt beim Menschen. Das heißt, der Mensch darf nie entmündigt werden dahingehend, dass seine Interpretation von etwas, in das er einbezogen ist, von dem er betroffen ist, keine Rolle mehr spielen würde. Das wäre zum Beispiel eine Frage, die bei den Grundrechten ansetzt, zunächst mal theoretisch, aber wenn man es dann später umsetzt, zum Beispiel vor Gericht, dann wird es natürlich nicht einfach. Das wäre jetzt auch ein Bereich, der sehr stark in die Organisation ginge. Das, was bei uns vielleicht noch ein bisschen fehlt, wenn man in die IT-gestützte Ermittlung etwa seitens des Gerichtes oder der irgendwelcher Behörden von vornherein wieder per PKI den Anwalt einbeziehen würde. Und zwar pflichtigerweise.
Ja. Herr Peters, Sie sind seit 2008 Lehrbeauftragter für Rechtsinformatik an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Das habe ich in Ihrem Lebenslauf eben noch nicht erwähnt, weil ich jetzt noch darauf zu sprechen kommen wollte. Und wir sind jetzt eigentlich mittendrin.
Ja.
Die Rechtsinformatik oder auch die Verwaltungsinformatik waren immer auch stark datenschutzorientiert.
Mhm.
Ne? Ja, geradezu treibende Kräfte zu deren Institutionalisierung. Das weiß ich von Herrn Professor Steinmüller und auch von Herrn Lutherbeck.
Ja, ist richtig.
Worin sehen Sie das zentrale Thema der Rechtsinformatik in Bezug auf Datenschutz? Das wäre meine erste Frage. Und jetzt habe ich eine These. Ist es der alte Traum, zwischen den Normentexten der Gesetze und Verordnungen und den Anweisungen von Maschinen eine valide, zuverlässige Verbindung herzustellen, um Recht mit Hilfe von Technik dann auch durchzusetzen oder zumindest auch transparenter zu machen, wenn etwas schiefläuft? Geht es der Rechtsinformatik letztlich um generell die Beherrschbarkeit der Systeme sicherzustellen? Wobei sich dann die Frage stellt, Beherrschbarkeit für wen? Wie lässt sich verhindern, dass das organisierte Beherrschen müssen der Systeme und der Infrastrukturen, die im Moment drohen aus dem Ruder zu laufen, das Beherrschen der Infrastrukturen, dass das nicht durchschlägt, letztlich doch auch auf ein Beherrschen bis zum letzten Nutzer hin?
Ich will Ihnen das kurz folgendermaßen darstellen. Wir wollen den Rechtsstaat und wir brauchen ihn in der Massengesellschaft IT gestützt. Das heißt, alles, was Normzweck von Recht ist, muss in IT gestützte Verfahren umgesetzt werden können. Anders funktioniert der Rechter nicht. Und jetzt sind wir auch, wie erwähnt vorhin schon mal, Luhmann, und das Wort Verfahren ist im gesamten Recht mein Lieblingsbegriff. Am allerwenigsten liebe ich den Paragraphen von Treu und Glauben. Jetzt nur als Gegenbeispiel. Wenn wir unter diesem Gesichtspunkt das Verständnis von Rechtsinformatik jetzt bezogen auf den Datenschutz ausrichten, dann kommen wir zu folgendem Notwendigkeit. das Recht selbst, ich sagte eben, es muss, der Normzweck muss in IT-gestützte Verfahren umgesetzt werden. Dazu brauchen wir eine sogenannte Modellierung des Datenschutzrechts. Was ist das? Das ist noch kein Terminus, das ist ein relativ neuer Begriff, der aber ingenieurwissenschaftlicher Herkunft ist und der besagt, wir müssen ab ovo, also bei der Normsetzung bereits uns darauf einstellen, dass wir hinterher die IT-Unterstützung brauchen. Und das bedeutet, dass wir die Idee der prädikatenlogischen Sauberkeit und der aussagenlogischen Sauberkeit schon bei der Rechtsetzung von Anfang an berücksichtigen. Zu meinem Entsetzen kennen viele Juristen die boolischen Operatoren überhaupt nicht, wissen von prädikatenlogischen Ontologien nichts, geschweige denn davon, dass wenn wir jetzt Recht so präparieren, dass es hinterher in IT-gestützten Verfahren umgesetzt werden soll, mit diesen zwei Begriffen Prädikaten und Aussagenlogik noch nicht auskommen, sondern dazu brauchen wir noch die deontische Logik. Denn eine Rechtsnorm ist ja nie wahr oder unwahr oder falsch, sondern sie ist gültig oder ungültig, womit schon wieder diese Wertungs- Unausweichlichkeit betont werden soll. Wenn wir uns daran machen, und so habe ich das in diesem Sommersemester auch angefangen, wenn wir uns daran machen, dass wir den Datenschutz modellieren, und zwar mit dem Ziel, alles zunächst als Verfahren, so weit wie möglich als Verfahren zu etablieren. Ich habe eben schon Beispiele gebracht. Dann aber darauf stoßen, dass es zum Beispiel unausweichliche Wertungen gibt, dann sagen, okay, dann müssen wir festlegen, wer trifft die, sodass der Betroffene nicht dem Zufall, wie hat einer, welches Gericht entscheidet oder wer ist der Datenschutzbeauftragte, wie ist da die Mentalität oder das Datenschutzgefühl, oder, sondern dass man dann sagt, so, entscheidend tut in diesen Fällen, die und die Institution, und die wird wieder Verfahren unterworfen. Dass diese Institution eine Bewertung trifft, die letztlich sind persönliche Bewertungen und der Mensch ist da nicht zu ersetzen, nicht kalkulierbar. In die Bewertung fließt sein Leben ein und so weiter, seine genetische Konzeption, die gesamte Sozialisation. Aber dann hätten wir jedenfalls eine Struktur, die bis auf diesen Punkt nachvollziehbar ist für jeden Betroffenen. Nach dem, was wir im letzten Jahr erlebt haben, hat der Bundesdatenschutzbeauftragte den Satz in dem Hearing zum Datenschutzaudit gesagt, ich war ja perplex oder so ähnlich über die Datenschutzkultur in unserer Wirtschaft. Das, so ungefähr hat er sich ausgedrückt.
Das denkt man naiv.
Da ist die Frage, die mir sofort auch kam, Herr Bundesdatenschutzbeauftragter, ist das jetzt gewollte Naivität für dieses Hearing hier? Oder glauben Sie tatsächlich, dass in der Wirtschaft, die ja nur auf Umsatz gucken kann, das ist ja auch der Zweck der Handelsgesellschaften, das ist ihre Aufgabe, Umsatz und Gewinn zu machen, dass die auf dem Standpunkt stehen, also wenn ich die Chance habe, nicht erwischt zu werden, befolge ich die Datenschutzregeln.
Ja, und wenn es recht, wenn es sich rechnet.
Das ist menschlich völlig nachvollziehbar.
Das heißt, ich halte mich nur ans Recht, wenn es sich rechnet. Und ich verstoße gegen das Recht, auch wenn es sich
so
rechnet.
So ist es. Und ich habe zu vielen gesagt, wissen Sie, Ihr Standpunkt ist ja nachvollziehbar. Nur, das Recht hat ja zuallererst mal eine Funktion, nämlich die Disziplinierung desjenigen, dessen Interessen der Allgemeinheit zu weit gehen. Sonst hätten wir immer noch das Recht des Stärkeren, der sagt, warum darf ich meine Muskeln nicht ausleben, nicht wahr? Und diese Ordnungsfunktion, das ist der entscheidende Begriff, die auch der Datenschutz garantieren soll, ist nicht da. Jeder legt aus bei diesen von mir eben schon erwähnten ganz, ganz weit gefassten, unbestimmten Begriffen, wie er will, wie es ihm gerade in sein Interesse passt. Und wenn man dann daran denken würde, dass er mal ein Jahr lang ein Zertifikat anstrebt, das ihm Datenschutztreue bescheinigt, da kann man sich vielleicht vorstellen, was hinter einem solchen Feigenblatt dann alles möglich ist.
Können Sie dem zustimmen, dass neben Lesen, Schreiben und Rechnen, die am Beginn der Industrialisierung als Kulturfertigkeit entwickelt wurden, Programmieren, das sagen wir mal im sehr allgemeinen Sinne,
als vierte Kulturfähigkeit
eigentlich entwickelt werden muss?
Genau so ist es.
Und zwar auch in der Schule.
Aber das rede ich nun wie ein Don Quixote seit 20 Jahren ganz bestimmt. Ich will mal so sagen.
Sind Datenschützer Modernisierungsagenten? Datenschützer sind keine Technikfeinde.
Nein, aber sie könnten mehr tun. Sie könnten, so was ich vorhin sagte, sie könnten mal eine Abteilung entwickeln, wo man sich das, was ich eben ja nur vorschlagsweise hier nennen konnte, selbst nach vorne zu bringen, um ihre Datenschutzkontrolle effizienter zu machen. Die sind heute darauf angewiesen, dass in derjenigen, der kontrolliert werden soll, ich sage es mal platt, die Akten dahin legt. Was mit diesen Akten vorher passiert und weiter, da hat er überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Und das heißt, die sind darauf angewiesen, das zu glauben, was ihnen präsentiert wird. Es sei denn, durch irgendwelche Pannen jetzt bei der Datenverarbeitungsstelle sind Evidenzen dahinter, die man nicht mehr zurück kann. Aber das habe ich ja eben gesagt, leider Gottes reduziert sich diese Tätigkeit auf skandalgetriebene Vorkommnisse, nicht wahr? Und bei der Frage der Rechtsinformatik und in Bezug auf den Datenschutz. Wir brauchen die Rechtsinformatik als eine Schlüsselfähigkeit im Rechtsstaat, weil wir das Recht wollen, den Rechtsstaat wollen und die IT, das merken wir ja, unser gesamtes Leben durchzieht. Und deswegen brauchen wir nicht nur bei den Juristen viel mehr formal wissenschaftliche Kompetenz, weil ich nun mehrfach schon angedeutet habe, sondern wir brauchen auch bei den Technikern viel mehr semantische Kompetenz. Ja. Wenn die anfangen, ein Gesetz zu lesen, ja, was stelle ich mir denn darunter vor? Aber das sind ja vielleicht Ausdrücke und so weiter. Mal ganz abgesehen davon, dass die Verständlichkeit von Recht ein anderes Problem ist. In der technischen Welt stehe ich ganz klar auf dem Standpunkt, dass die Allgemeinverständlichkeit von Recht gar keine Rolle mehr spielt, denn die heißt ja sowieso bloß, dass es jeder auslegt, wie er es gerade liest, sozusagen. Sondern dass in der technischen Welt wir die Kunstsprache brauchen, die Rechtsinformatik nun zur Verfügung stellen soll, die solche Gebiete, die ich eben genannt habe, beackert, als Einsatzgebiete hat, wie den Datenschutz als ganz vordere Stelle, den Umweltschutz in Zukunft auch, ich sage mal Stichwort Gesundheitsdaten. Der Mensch ist ja sowieso schon ganz weitgehend so eine Art von Forschungsgegenstand, vom Ersatzteillager bis hin zu der Frage, welchen können wir einen jetzt bald mal 130 Jahre alt werden lassen.
Wie findet die Hochzeit statt? Oder ist sozusagen der Optimismus, der da drin steckt, die Sachen sind machbar und die sind relevant, ja. die haben Bedeutung. Ist diese Naivität, sagen wir mal aus einer europäischen oder aus einer deutschen Perspektive, gilt das immer noch als naiv anzunehmen, dass man das technisieren kann? Während die Amerikaner und die Engländer sagen, wir kriegen das irgendwie doch hin.
Ja, diese Naivität ist aber auch aufgesetzt. Man sagt, das lässt sich doch nie machen. Hier bei dem letzten Hearing zum Datenschutzaudit sagte, glaube ich, Professor Bull, aber wir kommen doch um diese Begriffe, um diese ganzen Begriffe, die nämlich diese Dame von der DVD, die Informatikerin ist, als viel, was hat sie gesagt, schwammig an den Pranger gestellt hat, hat Herr Bull reagiert, ja, also ohne die kommen wir doch gar nicht aus. Und da sehen Sie schon das unterschiedliche Interesse.
Ja.
Der Techniker und der Informatiker will Kalkulierbarkeit.
Ja.
Und jetzt komme ich noch auf diesen Begriff, da freue ich mich drüber, was ich im Technikrecht ganz sicherlich erwarten muss. Unser Herr Bundespräsident hat auf dem Juristentag 2008, der sich um das Thema der Exportfähigkeit von Recht drehte, das ist eine Aktivität, die läuft bei uns viel stärker in Angloamerika, gesagt, gutes Recht schafft Erwartungssicherheit. Das wird der Überschrift sein. Erwartungssicherheit bedeutet, dass der Normadressat genau dieselben Assoziationen an den Text knüpft, gedankliche Assoziationen an den Text knüpft, wie der Normanwender. Und darum geht es. Und die einzige Möglichkeit, Kommunikation, sprich gedankliche Assoziationen im Austausch mit einem Kommunikationspartner im Gleichschritt gehen zu lassen wie die Photonen in einem Laser, ist die Logik. Es gibt keine andere Möglichkeit als die Logik. Ich habe ja vorhin betont, dass wir nicht alles mit Logik lösen können und auch wohl nicht wollen, denn in vielen Bereichen ist die Gnade der Ungenauigkeit erwünscht. Also zum Beispiel da, wo es sehr ums Menschliche geht, elterliche Sorge und so weiter, da wäre ein Richter häufig besser Psychologe, nicht wahr? Aber der technischen Welt muss dieses Postulat der Erwartungssicherheit ganz oben aufgehängt werden. Aber worum es mir geht, ist das noch weitergehend, und da muss ich Ihnen sagen, da habe ich überhaupt noch gar nichts entdeckt, wie ein Normsetzer, also der typische Gesetzgeber, oder derjenige, der in einem Unternehmen die Unternehmensrichtlinien macht. Die Zahl der Unternehmensrichtlinien ist um ein Vielfaches höher als unser gesamter Gesetzesbestand.
Das glaube ich.
Die sind genau ein solcher Wust. Und ich sage Ihnen, dass ich es erlebt habe, dass eine ganz große Firma, die ich jetzt aber extra nicht beim Namen nenne, weil das Projekt noch läuft, da bin ich nicht drin, ich habe es nur gehört, die lässt ihre gesamten Unternehmensrichtlinien modellieren, in dem Sinne, wie ich das eben geschildert habe, weil die Anwendung des selbstgesägten Unternehmensrechtes nur noch Meetings verursacht und nichts besser. Formalisierung bedeutet Verlust. Und jetzt wägen wir ab. Wollen wir Präzision und Kalkulierbarkeit oder wollen wir die Weite der Möglichkeiten?
Herr Peters, reden Sie zu Ende, ich unterbreche Sie immer so stark. Aber reden Sie zu Ende, in der Dampfmaschine gibt es den Schlupf.
Ja.
Der Schlupf, das ist eine Unpräzision, die funktional ist. Wenn man die Präzision zu hoch treibt bei der Dampfmaschine, geht sie kaputt.
Richtig, das will ich gar nicht abstreiten. Ich wollte mal folgenden Verlauf mal eben darstellen, was ich mir so vorstelle, wenn Sie eine Verwaltung nehmen, die IT unterstützt, funktionieren soll optimal. Ja. Nehmen Sie, die öffentliche Verwaltung ist uns am besten bekannt. Da wird eine neue Behörde eingerichtet. Nehmen wir meinetwegen das Bundesamt für den BOS Digitalfunk. Die ist ja völlig neu jetzt aus dem Boden gewachsen. Da werden dann nach dem bewährten Prinzip die Abteilungen eingerichtet und darunter die Unterabteilung meinetwegen und dann die Referate.
Ja.
Und die werden ja versehen mit den Zuständigkeitsstichworten. Und diese Behörde basiert auf einem Gesetz wie alle Behörden. Denn eines ist ja klar, der Vorbehalt des Gesetzes oder die Gesetzesmäßigkeit der Verwaltung ist eines der Verfassungsprinzipien, das gar nicht wegzumachen wäre. Und genau darauf fußt ja auch der Rechtsstaat. Jetzt passiert es folgendermaßen, dass wenn eine solche Behörde etabliert wird, natürlich das Gesetz, das da zuständig ist, für die erstmal analysiert wird. So, was entnehmen wir da an Normbefehlen? Das ist das Charakteristikum des Gesetzes. Was entnehmen wir an Normbefehlen? Und ein gutes Gesetz macht insoweit nicht so viele Schwierigkeiten. Ein schlechtes Gesetz wird, weil es extrem auslegungsfähig ist, bevor die überhaupt ihre Referate schon einrichten können, bei der Formalisierung des Normzwecks, denn der soll ja jetzt operationalisierbar gemacht werden, schon endlos sitzen. Wenn das dann passiert ist, dass die sich auf eine Auslegung des Gesetzes geeinigt haben und sagen, so, die ist für uns operationalisierbar, diese Auslegung, dann werden die Aufgaben zugeordnet in die Referate und dann werden die besetzt mit den Leuten, die das dann wahrnehmen sollen. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich nenne diese Regeln, die Sie sich da selbst aufgestellt haben, aus dem Gesetz heraus, um die operationalisierbar zu machen, Regularien. Diese Regularien, die Sie sich da aufgestellt haben, da hat der Chef gesagt, beschreiben Sie das mal, ich gucke mir das mal an, ob das Ihr Aufgabengebiet richtig beschrieben ist. Diese Regularien sind bereits die Fallgrube. Mhm. Denn der einzelne Referent ist nicht in der Lage, und das stellen Sie übrigens heute, davon leben viele Unternehmensberatungen fest, wenn die da hinkommen und sagen, was machen Sie hier? Dann fällt dem ein, dass der gar nicht weiß, was er da macht. Geschweige denn beschreiben könnte, was er da macht. Und jetzt kommt die Aufgabe, diese Regularien so zu strukturieren, das heißt, wie ich eben sagte, logisch, denn anders können Sie es einem anderen nicht vermitteln, zu strukturieren, dass die Auslegungsspielräume schon mal sehr weitgehend verschwinden, also mit den Mitteln der Prädikat-Aussagenlogik bzw. der deontischen Logik, weil wir es ja eben im Gesetz zu tun haben. Und wenn das passiert ist, sagen die, wir haben ja den Blick darauf, wir wollen ja die IT, die ja nicht bei ihm im Zimmer sitzt, sondern die IT kommt und sagt, hör mal, ich drücke mich mal, wie in Bonn man immer so gesagt hat, ich weiß nicht, was das soll. Ne? Dann war es klar, die IT und die Fachanwendung hatten sich nichts zu sagen. Und wieder Meetings. Und dann haben die gesagt, ja, ihr müsst das schon so machen, sagt er in der IT, ihr müsst das schon so machen, dass wir da irgendwie langsam mal anfangen können, da Struktur reinzubringen. Dann sagt er, gut, hier hast du diese Prädikate- und Aussagenlogische Version, aber bitte, du musst auch lernen, Prädikat- und Aussagenlogik, du kannst dich einfach nur programmieren. Und wir beide gehen jetzt dahin, dieses Ding umzusetzen in eine Struktursprache. Also entweder in eine logische Entscheidungstabelle oder eine graphenorientierte Sprache. Wegen der Bildhaftigkeit bevorzugt man, das kann ich gut nachvollziehen, die graphenorientierten Sprachen. Ja. Und da hat zum Beispiel im Jahre 1900, in den 70er Jahren, ich glaube 75, 76, die Rechtsinformatik in Wien, die war in Europa ganz, ganz vorn. Die haben das österreichische BAföG übersetzt in eine logikorientierte Sprache und in eine graphenorientierte Sprache. Ich habe es noch irgendwo stehen. Die kann zwar gar keiner mehr lesen dann, aber die ist dann schon präzise. Und jetzt fängt der an zu programmieren. Das heißt, diese struktursprachliche Fassung setzt unbedingt, um die Normzweckgerechtigkeit zu gewährleisten, muss der Jurist dabei sein, setzt unbedingt die Kooperation dieser beiden fachlichen Provenienzen auf. Und die Rechtsinformatik ist das, die das fertigbringen soll, beides in einer Person.
Betreibt die Rechtsinformatik die Aufsicht darüber, dass man den Business Process Modeling Language zum Beispiel benutzt oder irgendwie sowas?
Richtig,
und
richtig.
Das heißt, und technisch, dass man dann vor allen Dingen aus einer BPM-Geschichte gleich eine Datenbank-Repräsentation macht. Also ist das die Vorstellung?
Also die Zusammenführung von BPM und rechtsinformatischen Mitteln oder sogar ein bisschen gucken, was können wir aus den Prozessmodellierungen für die Rechtsmodellierung gewinnen. Ja. Weil ich ja sagte, Hauptsache Verfahren. Und Verfahren sind Prozesse. Mhm. Also nicht im gerichtlichen Sinne, sondern im prozesstheoretischen Sinne.
Im Rahmen der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, die ja jetzt auf Hochtouren überall die läuft.
Wir müssen ja endlich auch so weit sein.
Da sind jetzt gerade dabei, im E-Government-Bereich tatsächlich ihre ganzen Prozesse zu vermessen, also und aufzunehmen. Und da zeigt sich, in welcher Granularität. Da sind so viele, und auch wie Sie sagen, es bestätigt genau das, was ja auch ich draußen beobachte, dass viele Sachbearbeiter nicht gut beschreiben können, was sie eigentlich machen.
So.
Dass ganze Behörden Probleme haben, was sie eigentlich machen. Natürlich natürlich, am Ende kommt irgendwie, muss ein Entscheid rauskommen, ja, ja, ja. Aber wie sie da hinkommen, nicht in der Lage. Nicht in der Lage, das zu zerlegen.
Der Kollege Zufall spielt da eine noch größere Rolle als in der Vergangenheit, wenn es so bleibt. Was ich also sage, das Beiboarden dieser beiden Disziplinen möglichst dann in einem Körper, in einem Kopf vorhanden, das ist das Ziel der Rechtsinformatik. Die Frage der Zukunft des Datenschutzes.
Ja, lassen wir uns auch nochmal zu sprechen kommen.
Die hängt entscheidend und zwar nur davon ab, dass die Möglichkeiten der Technik genutzt werden, um den Datenschutz wirksam zu lassen, bereits auf der Ebene der realen Datenverarbeitung. Und wie ich das also mehrfach ja hier ausgeführt habe. Und dazu wäre Voraussetzung, und da sehe ich überhaupt die Herausforderung des Rechtsstaats in der Zukunft, dass sich diejenigen, die politische Entscheidungen zu treffen haben, einfach sich nicht nur zurückziehen, wir machen Ordnungspolitik, sondern auch wissen, mit welcher Realität sie da Ordnungspolitik machen sollen. Und diese letzte Geschichte, die sehe ich besorgt, diese Situation sehe ich besorgniserregt. Denn wenn Sie heute diese paar Vokabeln, die wir hier genannt haben, wenn Sie damit in den Bundestag gingen, da kriegt ihr, was wollen Sie eigentlich, was soll das heißen? Wir sind keine Techniker oder so irgendetwas. Das geht heute nicht mehr. Wenn Sie diesen Bereich der Gesundheitsdaten nehmen, da bin ich, da sage ich mal, da bin ich nur strikt dafür und habe keine andere Meinung, jede Informationsverarbeitung, die den betrifft, an das Opt-in zu koppeln. Irgendwo steht hier dieses Projekt, ja, Gesundheitsdaten, also hier über Karten und so weiter, nicht, weil wir hat bestimmten Namen. Da sehe ich nur die Möglichkeit, den Betreffenden vorher zu... Und wenn der Nein sagt, passiert da nichts.
Mhm. Das Problem dabei ist ja, ja, wenn jemand dement ist oder verunfallt ist oder eine schwere Verletzung
kann er nicht. Richtig, aber da habe ich zum Beispiel mal für einen großen Mandanten in München, die ein Ärztenetz aufgebaut haben, und ich habe damals den Datenschutz eingezogen,
ja,
diesen technischen Datenschutz eingezogen. Mhm. Da gingen wir natürlich von solchen Fällen aus, die aber tatsächlich Ausnahmefälle sind.
Ja, natürlich,
bitte. Sind Ausnahmefälle. Nicht das, ja. Aber da haben wir eine solche Konstruktion auch gewählt, dann muss der ersetzt werden, der nicht mehr sich äußern kann. Mhm. Es gibt natürlich Fälle, wo der gar nichts bei sich hat. Ja, bitteschön, dazu kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich wollte mal auf eine Sache noch zum Schluss hinweisen. Und das ist eigentlich mein Anliegen. Jedes Gesetz hat einen Normbefehl. Sonst ist es kein Gesetz. Leider sind wir in den letzten Jahren dazu gekommen, Gesetze mehr als politische Zeichensetzung, als Schritt in die richtige Richtung und so weiter zu verstehen, eine ganz gefährliche Sache im Sinne des Rechtsstaats. Sondern wenn wir in dem klassischen Sinne sagen, ein Gesetz ist dann eins, wenn ein klarer Normbefehl, also erkennbarer Normbefehl, der Inhalt ist, dann kommen Sie darauf, dass dieser Normbefehl den Zweck ausdrückt des Gesetzes. Und diese Zweckbestimmung müssen wir automatisieren. Mhm. Und das können Sie beim Datenschutz, wo die Zweckbindung ja nun das Zentrum des Datenschutzes ist, das können Sie, das habe ich mal in einem Projekt ganz wunderbar hingekriegt. Die EU gibt an Regionen in Europa, vergibt Mittel, damit diese Region auf die Beine kommt wirtschaftlich. Diese Mittel müssen wieder zweckgebunden werden. Mhm. Und die Zweckbestimmung dieser Mittel habe ich damals automatisiert. Da hat es nicht um die Effizienz dieser Lösung eine Rede gegeben, sondern um die Frage, ob man eine solch scharfe Kontrolle will. Bitte schön, nicht wahr? Sehen Sie, was ich meine? Mhm. Das heißt, immer dann, wenn es um Zweckbestimmung bzw. Zweckbindung geht, können Sie die Idee, in dem Sinne, wie ich das vorhin mal sozusagen als Idee ein bisschen entwerfen könnte, können Sie die IT einsetzen. Die IT gestützt, die automatisierte Zweckbindung beim Datenschutz, der Datenverarbeitung, bei der Mittelverwendung von der EU, eben bei dieser Mittelverwendung, überall da können Sie dieses einsetzen. Das heißt nicht, dass jetzt eine Lösung sofort in einen Pilot gestellt werden könnte, die in 1000 Jahren noch funktionieren könnte. Wir unterliegen auch da alle der Evolution. Aber eines heißt es, wir müssen damit anfangen. Und ich sage Ihnen, als diese Lösung dann tatsächlich genommen wurde mit der Zweckbindung der Mittelverwendung aus der EU, gab es da keinen Ärger mehr. Weil natürlich eins klar ist, der Rechner weigert sich, eine abweichende Mittelverwendung vorzunehmen. Das heißt, der Rechner ist bereits so programmiert, dass die Willkür des Bedieners keine Chance mehr hat. Und das ist das Ziel.
Herr Peters, ich danke Ihnen für dieses Interview.
Ich habe es so gern gemacht. Ja?
Regelmäßig neue und weitere Videos und Audiobeiträge finden Sie auf www.datenschutzgeschichte.de. Verantwortlich für diese Beiträge sind Martin Rost und Henry Krasemann vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.